Ja, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Ellen, liebe Corinna, herzlich willkommen zum Live-Chat. Liebe Ellen, ich freue mich, dass wir seit Jahren jetzt haben wir uns nicht gesehen, jetzt machen wir einen Live-Chat zusammen. Ja, ich habe dich immer als sehr lebendig und authentisch in Erinnerung und erlebt. Und ich habe auch in Erinnerung, dass bei dir meistens ging es um das Gefühle fühlen. Hat sich da was dran geändert oder ist das immer noch so, dass der Fokus deiner Arbeit oder deiner Angebote?
Ja, soll ich mal loslegen?
Mhm.
Also es gibt für mich drei Kategorien des Fühlens. Das eine sind emotionale Eruptionen, die auf der menschlichen Ebene ihren Charakter haben, dass sie was entladen. Dann gibt es das Fühlen auf der körperlichen Ebene, das heißt, wo die Angst mir sagt, da ist was gefährlich, wo die Scham mir sagt, Ellen, da hast du dich zu weit aus dem Fenster gelehnt, wo die Trauer mir hilft, Dinge zu verstoffwechseln, wo die Freude mir sagt, hier ist alles in Ordnung. Also das ist für mich sind das so Sinnesorgane auch der Seele. Und dann gibt es eine Ebene des Fühlens, wenn das wirklich frei ist, wo das Fühlen die unmittelbare Kommunikation mit dem geistig erschaffenen Raum ist, also mit dem, was ich Seele nenne oder geistig erschaffenes Selbst. Also dieser spirituelle Raum kommuniziert ganz erheblich über das unmittelbare Wahrnehmen, was auch Fühlen ist. Also nicht übers Denken, sondern wirklich über so ein ganzheitliches in sich aufnehmen. Es gibt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder im Himmelreich, dann ist es versperrt oder irgendwie so ein ähnliches. Ne? Also werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das heißt, dieses unmittelbare im Jetzt wahrnehmen, jenseits von Vorstellungen, jenseits von Konzept, jenseits von, das muss aber so, ist ja ein gefühlter Raum, also ein vibrierender, fühlender Wahrnehmungsraum. Und das sind eben auch Gefühle. Ja, es ist ein fühlender Raum. Deshalb heißt auch mein Verein, den ich mit zwei Frauen gegründet habe, mit Jane und Walburga, fühlende Räume. Ja, weil auch der geistige Raum, der kommuniziert über so ein Gewahrsein, was gefühlt wird, nicht so sehr gedacht wird. Da sind natürlich auch Gedanken und auch Wörter, aber in erster Linie ist es ein Fühlen, also ein Sensieren, ein auf der fühlenden Ebene wahrnehmende Ebene.
Also ich habe es oder oft erlebe ich es so, wenn ich mir jetzt sage bewusst oder mich bewusst frage, was fühle ich, da kommt erstmal nichts. Ich habe jetzt rausgefunden, wenn ich einen Ton mache, dass es dann leichter ist. Also dann durch den Ton irgendwie kriege ich mit, was auf der Gefühlsebene los ist, mehr und da komme ich irgendwie rein. Ja, was kannst du dazu sagen?
Wir sind eine zutiefst durchtraumatisierte Gesellschaft. Ja, also wir haben Bindungstraumata, wir haben Schocktraumata, das geht schon in der Geburt los, wir haben Verlusttraumata, das geht oft schon am Anfang der Schwangerschaft los. Also wir sind mit ganz, ganz vielen Verletzungen konfrontiert als Menschen. Und jede Verletzung, jedes Traumata trennt mich vom Fühlen, weil wenn das zu doll wehtut, dann gehen wir in schockähnliche dissoziierte Zustände und schalten das Fühlen ab, um überleben zu können. Und umso mehr dieser Raum abgeschaltet ist, umso mehr Traumalast da draufhängt, umso weniger lebendig ist der Raum, also ist das ganze Wesen. Und umso schwieriger ist auch der Kontakt mit dem eigenen erschaffenen Selbst. Das heißt, für mich gibt es nicht nur den non-dualen Raum, der ganz hinten ist. Ja, der ist auch leer, da gibt es auch keine Probleme, sondern die Probleme sind viel weiter vorne und die sind für mich an der Schnittstelle von Mensch zu dem Selbst. Ja, also das erschaffene Selbst und Mensch, das erlebt sich getrennt. Und das wird eben durch Traumata auch fixiert. Durch viele Formen von Traumata. Vergiftungen sind nur ein Teil davon. Und umso mehr das sich getrennt erlebt, umso weniger kann das geistig Erschaffene, mein Selbst, sich in mir, was ja die Erscheinungsform ist, erkennen. Und das macht ein Riesendilemma. Und wenn wir jetzt nur nach guten Gefühlen suchen, das heißt, wir wollen happy sein und toll sein und schick und nur den Raum haben, damit traumatisieren wir uns eigentlich permanent neu und das kann man für eine Weile erzeugen, aber es bleibt eine Bubble, also es bleibt eine Seifenblase, die immer droht zu platzen. Da reicht manchmal schon, wenn der Hamster stirbt und das fällt alles in sich zusammen.
Ist es auch so, dass tiefere Räume, also sagen wir jetzt mal tiefere Meditation, erst möglich sind, wenn die Gefühle gefühlt werden?
Wenn du mich fragst, ja. Wenn du mich fragst, ja, also wenn der Emotionalkörper nicht befreit ist, ist es schwierig, weil ich kann mich natürlich hinsetzen und meinen Geist bezwingen, aber das ist kein freies, lebendiges Schwingen. Während meine Erfahrung ist, ich bin ja über die Integration, also über die Traumaheilung und über die Integration von Gefühlen und Schattenanteile immer mehr in diesen erwachten, bewussten Raum gekommen. Und ich habe gemerkt, dass ich dadurch immer lebendiger und immer freier wurde und nicht noch wieder was einsperren muss. Mir ist es auch mittlerweile sowas von egal, was andere von mir denken, aber einfach weil diese Haltung, ich habe mich mit allem, was da ist, lieb und es darf so sein, wie es ist, das ist so eine Haltung, die da übe ich jetzt seit 30 Jahren und die etabliert sich. Ja, also es darf wirklich so sein, wie es ist. Und ich habe mich mit allem, was es mit mir macht, lieb. Das heißt, wenn ich aggro bin, dann habe ich mich damit lieb. Dadurch wird mein Aggro nicht noch mehr aggro, sondern das Aggro befriedet, weil dieses sich selbst damit annehmen und haben wollen, also sich damit lieb haben, in die Liebe zu gehen, das balanciert alles wieder aus. Und über dieses sich damit lieb haben, also sich damit haben wollen, einverstanden zu sein, geht auch alles in die Heilung, weil die Liebe heilt alles. Also sie balanciert sich aus, sie heilt es und es ist halt das Gegenteil von Trennung. Es ist das Gegenteil von, das soll aber jetzt weg oder das will ich nochmal schnell ein bisschen verändern und das muss aber jetzt so sein und das gefällt mir. Aber verstehst du, also diese bedingungslose Akzeptanz, einverstanden, es darf so sein, wie es ist und einverstanden, alles, was es mit mir macht, darf vor mir da sein, balanciert alles letztendlich wieder aus und macht einen zutiefst friedvollen internen Raum. Und was ich gemerkt habe, es macht auch einen geistig offenen Raum. Also, dass das wirklich ein meditatives Feld ist, so eröffnenbar, auch für andere. Wenn das wirklich realisiert ist, ja.
Es gibt ja auch Lehrer, die betonen es, dass ein Austausch, eine Kommunikation von dem, was innerlich passiert, eben oder was auch durch Traumata ausgelöst wird, dass das erst heilend wird, wenn man es kommunizieren kann. Wie siehst du das?
Naja, das muss ich kommunizieren. Es muss ja als erstes überhaupt vor mir kommuniziert werden. Und bevor ich es mit mir kommunizieren kann, ist es oft einfacher, es im Außen zu kommunizieren. Das Außen ist ja mein Spiegel. Also auf der Menschebene ist für mich das Außen der Spiegel, wie ich Ellen mit mir bin. Und ich, Ellen, bin die Erscheinungsform von meinem Selbst. Das heißt, das, was mir geschieht, ist das, wie mein Selbst mit sich ist. Also für mich sind das wie zwei Spiegelreihen. Und mein Selbst erkennt sich durch mich, wenn ich wahrnehmend bin und es durchreichen kann. Also wenn es wieder verfügbar ist durch mich. Und ich kann mich durch das Außen erkennen. Also ist ein Austausch mit dem Außen eine unglaubliche Hilfe, damit ich auch nicht in einer kompletten Illusionsblase gefangen bin. Weil ich kann mir viel erzählen. Und ein Gegenüber und auch ein fühlbares Gegenüber, wo ich in Resonanz mitgehen kann, das schwingt quasi mich auf mich wieder zurück. Und damit können viele Dinge sich erst mir selbst offenbaren. Also nehmen wir die Momo. Ja, Momo hört zu, ist im Prinzip die Instanz, der man es erzählt. Und weil man es erzählt, reflektiert es zurück und man erkennt sich selbst.
Okay. Du bietest relativ bald, Anfang Mai, einen Kongress an. Das heißt, der Verein, den du eben erwähnt hast, das ist kein Online-Kongress, ne? Das ist ein
Nee, das ist
Kongress
ein Live-Kongress in Hamburg, ja, ein
in Hamburg. Ja,
Kongress-Tipp.
vielleicht kannst du mal da alles zu erzählen, was es zu erzählen
Ja,
gibt darüber.
also der Verein heißt fühlende Räume, also unsere Internetseite ist www.fühlende-räume.org mit UE und mit, also mit blöd
Ja.
geschrieben. Und das Thema ist, den Himmel auf die Erde holen, vollständig inkarnieren. Also da geht es die ganze Zeit um diese Ebenen. Wie kann ich mit meinem Selbst kommunizieren und wie kann mein Selbst mit mir kommunizieren? Was braucht es wirklich, damit sich die Räume, auch die erwachten Räume sich einem offenbaren? Also was ist im Prinzip die Voraussetzung? Also ich kann das Gras nicht wachsen, aber ich kann sehr wohl die Bedingungen begünstigen, dass Gras wächst. Ja, also es geht darum, wie kann ich die Bedingungen in mir so legen, dass auf dieser Dimensionsebene, in der wir sind, scheinbar, also ich sage extra das Wort scheinbar, es sich begünstigt. Na, von der anderen Ebene aus betrachtet ist das eine andere Geschichte, aber auf dieser Ebene betrachtet, da macht es einen Unterschied, ob ich etwas tue oder etwas lasse. Warum ich das dann letztendlich tue oder der Urimpuls, der kommt ja aus einer anderen Quelle, aber hier erscheint es halt so, dass wenn ich etwas tue, dass dann das und das geschieht. Und da mit den Themen auf der Ebene forschen wir. Ja, also was für eine Haltung braucht es von mir, damit sich mein inneres Kind von mir geliebt wird, also geliebt fühlt, dass mein Selbst, meine Seele sich von mir geliebt fühlt, dass ich mich von meiner Seele geliebt fühlt, also dass diese Kommunikation intern in meinen inneren Bereichen sich gegenseitig angenommen und akzeptiert fühlen, sprich geliebt fühlen. Jetzt höre ich dich nicht.
Aber in Wirklichkeit gibt es keine Trennung zwischen diesen einzelnen Instanzen. Ne? Das ist eigentlich
In
nur eine
Wirklichkeit
Hilfe,
nicht. Mhm, in
eine
Wirklichkeit.
Hilfe, um es zu erklären, wenn man sagt, mein Selbst und meine Seele und
Ach so, ja, für mich ist das dasselbe. Ich benutze diese verschiedenen Vokabeln, weil jeder das anders belegt hat. Also in der Hoffnung, dass man weiß, welche Instanz ich meine. Weil Menschen benutzen das Wort Seele unterschiedlich. Manche benutzen das Wort Selbst unterschiedlich, erschaffen das Selbst unterschiedlich. Also ich benutze diese verschiedenen Wörter und meine immer dasselbe in der Hoffnung, dass man mich versteht.
aber du sprichst von Instanzen, aber in Wirklichkeit sind die auch nicht voneinander getrennt.
Nee,
Es
das ist eigentlich immer das Gleiche. Also ich meine immer dasselbe. Benutze aber unterschiedliche Wörter, um so viele Menschen wie möglich abzuholen. Und ob das hilfreich ist oder nicht, das ja, wird man später merken. Aber danke für die Frage, weil man könnte denken, dass ich unterschiedliche Dinge meine. Nein, meine ich nicht.
Wie läuft der Kongress praktisch ab? Also sind parallel immer mehrere Veranstaltungen,
Das
Vorträge?
sind Vorträge, Workshops, Einzelarbeiten, unterschiedlich, also kreative Sachen, Sachen mit Stimme, Sachen mit Bewegung. Ich mache einen Vortrag, es werden Aufstellungen da sein. Also wir haben quasi sechs verschiedene Angebote parallel und fünf Workshops, also fünf Workshops, Slots. Und ein unglaublich gutes Buffet. So, das kostet genauso viel wie der Kongress. Also man kann sich da auch noch richtig lecker verköstigen, dass die Sinnesorgane von riechen und schmecken und die Augen essen ja auch noch mit. Also die werden auch gut bedient. Und also ich merke so in der Vorbereitung, dass es sehr tief geht. Also dieses wirklich, was braucht es, damit auch für viele Menschen der Raum sich eröffnet. Also ich mache es mal anders. Mitzubekommen, dass da etwas ist, was sich durch mich erlebt. Dieses Erwachen, ich nenne das die erste Stufe des Erwachens. Das haben wir eigentlich wie als Phänomen. Das ist bei ganz vielen Menschen. Also ich denke mal, die zuhören, die meisten werden wissen, wovon ich rede, ja? Dass da was ist, was sich durch mich erlebt, was durch mich guckt, was durch mich hört, was durch mich schmeckt, was immer bleibt, was sich nicht verändert. Also diese Konstante, die immer da ist. Das ist so die erste Ebene. Da kenne ich viele, viele Menschen, wo das fast schon selbstverständlich ist. Dass das, was sich durch mich erlebt, in mir erkennt, da sind es nicht so viele. Also, dass es wirklich merkt, dass selbst ja, wo ich hier die Erscheinungsform, das Werkzeug bin, das wirklich merkt, das bin ich. Also das ist meine Erscheinung, so erscheine ich. Das habe ich noch nicht bei vielen Menschen erlebt. Und dass dann dieses Selbst wirklich bewusst in den Körper hinein inkarniert, also wirklich da Platz nimmt und unmittelbar, wie bei kleinen Kindern, aber bewusst sich in der Welt erlebt, da glaube ich, sind jetzt die ersten Pioniere unterwegs. Und um diese Ebenen geht's. Und dass dann auch noch dieses Selbst, was sich durch mich erlebt, was in mir drin wirklich bewusst offen kommunizierend mit allem da ist, die volle Verantwortung übernimmt für das, was dort erschaffen wird durch diese Wesenheit, ja. Ich glaube, das ist dann noch Zukunftsmusik. Habe ich deine Frage beantwortet? Weil ich habe das zwar was konkret beantwortet, aber ich habe den Urimpuls vergessen.
Ja, ich glaube, ich hatte gefragt, wie das praktisch abläuft. Du hast ja gesagt, das verschiedene, und wie die erste Frage war, also worum es geht bei dem Kongress.
Letztendlich um diese Ebenen. Und ganz viele Angebote sind auf der Körperebene. Also, dass man erstmal wieder, weiß ich, dass man sich fühlt, dass man sich wahrnimmt, dass man im Kontakt ist, über Bewegung, es gibt Kreativangebote, weiß ich, über intuitives Zeichnen, über Stimme, über Aufstellungsarbeit. Jane zum Beispiel, die arbeitet viel daran, dass sie guckt, sind wir allein geboren oder sind wir am Anfang, hatten wir noch einen Zwilling oder einen Drilling? Weil die meisten, die spirituell unterwegs sind, die sind nicht, also die sind alleingeborene Mehrlinge oder alleingeborene Zwillinge und das macht dann eben auch ganz viel aus. Also es geht an dem Kongress sehr viel um die irdische Ebene. Also wie kann ich auf der irdischen Ebene mich so vor mir selber offenbaren, dass mein Selbst sich in mir erkennen kann. Ich würde sagen, das ist ein Hauptaspekt. Weil wenn nicht wirklich gefühlt wird, also gefühlt wahrgenommen wird, dann ist es wie, als würde das, was hier erlebt wird, nicht eins zu eins übertragen werden können. Na, also ich erlebe einen Raum, wo ich immer, den nenne ich Irrtumsraum. Roland hat mal gesagt, das ist wie so ein Götterraum. Und wenn das sich was getrennt erlebt, dann ist da eine Ebene, die nicht mitbekommt, da ist meine Erscheinung, sondern die irgendwo da drüber steht und da habe ich nichts mit zu tun und wie die Götter irgendwie da die Menschen als Marionetten da durch die Gegend laufen lassen, aber gar nicht mitbekommen, dass das ihre Leibhaftigkeit ist, also dass das eigentlich darum geht, da wirklich sich nochmal ganz anders mit zu verbinden. Und dieses Unverbundensein macht halt sehr viel Leid. Kann man mir noch folgen?
Leid, weil man sich selbst nicht im anderen erkennt.
Ja, man erlebt sich getrennt, man glaubt, das Problem ist im Außen. Ich erkenne mich, also wenn mein Selbst sich in mir erkennt, erkenne ich mich auch im anderen. Das heißt, wenn da mir gespiegelt wird, also was ich, mir fällt irgendwas auf die Füße und der andere ist scheinbar ungerecht, was der wahrscheinlich sogar ist, aber es hat ja was mit mir zu tun, warum es mir auf die Füße fällt. Und wenn ich dann erkenne, was ist mein Thema da drin, dass mir das gerade begegnet. Und das ist relativ einfach, weil es darf so sein, wie es ist. Und das, was es mit mir macht, das ist das Thema, warum es mir begegnet. Und wenn ich das nicht haben will, dann weiß ich aber noch genauer, dass das gerade das Thema ist, was mir begegnet, weil ich da im Nein bin. Und um wieder in einen Einheitsraum zu kommen, braucht es die Akzeptanz. Es braucht das Einverstandensein. Die Krux ist, es braucht eine absichtslose Einverständnis. Und jetzt geht's ins Detail. Verstehst, was ich meine? Also ich muss einverstanden sein, damit es weggeht, funktioniert nicht. Sondern einverstanden, es darf so sein, wie es ist. Und einverstanden, es darf mich verzweifeln, es darf mich traurig machen, es darf mich wütend machen, es darf all das mit mir tun, um meiner selbst willen. Nicht damit es geht, sondern mit dem Risiko, dass es bleibt. Aber wenn es diese Absichtslosigkeit hat, dann offenbart sich das meinem Selbst und mein Selbst kann sich in mir erkennen und das Selbst reguliert. Das Selbst reguliert auch die Probleme. Und die Spaltung auf der Rille hört auf. Und da, wo keine Spaltung ist, wiederholt sich keine Spaltung. Also Prinzip der Resonanz. Ja, weil da, wo Einheit ist, erscheint Einheit. Da, wo Spaltung ist, erscheint Spaltung. Und das ist in dieser Dimension halt sehbar oder fühlbar, wahrnehmbar. Das macht diese Dimension so kostbar. Weil es halt ein riesiges Spiegelkabinett ist. Und wenn man weiß, wie das funktioniert, mit welchen Prinzipien und was sich eigentlich wie spiegelt, dann kann man sich hier zutiefst erkennen. Also, ne, was bei dem Donard Walsh, Gespräche mit Gott, kommt immer mal wieder vor, die Seelen wollen sich erkennen. Und in einem Spiegelkabinett kann man sich erkennen, aber man kann sich halt auch grausam verlaufen.
Ja, und die Einsicht, dass alles eins ist und dass es überhaupt keine Trennung gibt in Wirklichkeit, ist die nicht hilfreich.
Nicht, wenn es nur ein Konzept ist. Wenn es ein tiefes Erleben ist, was sich 24/7 hält, ist das fein. Aber wenn es eine Illusionsblase ist, dann bringt die mich nicht wirklich weiter. Weil wenn ich mich nicht im Außen erkenne, wie soll denn dann die Einsicht kommen, dass alles eins ist? Alles ist eins, alles ist eins, alles ist eins. Dann kommt irgendjemand daher, sagt mir was Doofes und ich gehe hoch wie blöd. Ja, dann ist ja nicht alles eins. Dann bin ich ja in der Illusion, alles ist eins, aber ich gehe ja noch hoch. Also ist da noch was, wo ich getrennt bin, weil sonst würde ich das ja erkennen, dass das Außen nicht mein Problem ist. Also verstehst du, ja, das stimmt. Wenn diese Realisierung da ist, alles ist eins, dann wird mir nichts mehr Destruktives begegnen und es wird die ganze Zeit im Einssein schwingen. Nur bei wem passiert das wirklich?
Ja, in dem Raum, wo alles eins ist, kann ja auch alles drin erscheinen, ne? Also auch Ablehnung oder Konflikt oder.
Wenn ich das realisiert habe, ist das so, ja. Nur bei den wenigsten Menschen ist es so. Also versuchen wir Wege zu geben, die eine Haltung möglich machen, dass das da hinkommen kann. Also die meisten Menschen, denen ich begegne, da ist die Traumalast so hoch und das Bewusstsein noch so getrübt, dass das, naja, das so alles ist eins, hilft denen noch nicht weiter. Auch das Wissen hilft denen nicht weiter, selbst wenn das so ist. Sie müssten quasi über das, was da ist, drüber springen, das zwar annehmen, aber wenn das nicht realisiert ist, dann schwingt es nicht. Verstehst du, was ich meine?
Ich erlebe es so, dass das einfach schon sehr relaxend ist.
Auf alle Fälle, auf jeden Fall. Es ist auch das, wo es drauf hinlaufen soll. Ja, also für mich ist dieser Einsraum, ja, den belebe ich ganz viel und der ist dann auch da und da ist dann die Stille im Hintergrund und in dem kann ich singen, tanzen, schreien oder was auch immer und die Stille ist absolut präsent. Wir kommen auch jetzt gerade immer mehr in den Raum rein. Ich weiß nur bei vielen Menschen, dass der Raum ganz schnell wieder zuklappt und überhaupt nicht so mal eben haltbar ist. Man kann sich dann hinsetzen und dann geht's wieder ins Leben. Und dann fällt er wieder in sich zusammen. Also suche ich Werkzeuge. Wie kann ich diesen Raum 24/7 so in mir halten, dass wirklich alles da sein darf, weil alles eins ist? Also weil keine Trennung mehr da ist.
Ist es nicht so, dass es eigentlich Energie braucht, die Illusion der Trennung aufrechtzuerhalten?
Ja, aber Energie ist ja genug da. Traumata macht diese Spaltungsenergie. Also da ist irre viel Energie da und da ist auch irre viel Energie, die für Trennung aufrechterhalten wird. Die Menschen sind dann ja auch sehr schlapp, weil die ganze Energie für die Trennung aufrechterhalten wird. Also das Nichtfühlen aufrechterhalten wird, weil ein Teil glaubt, wenn ich das fühle, muss ich sterben. Und wenn ich das als Säugling, als Kind nicht abgespalten hätte, wäre ich damals gestorben. Also ist dieses, es geht da um Leben, um Tod gefühlt. Das will ja erstmal erkannt werden oder das will ja erstmal durchdrungen werden. Weil sonst wird alle Energie aufgewendet, um die Spaltung aufrechtzuerhalten, um das nicht fühlen zu müssen, aus Angst, man würde sonst sterben. Man würde nicht sterben, aber die Angst ist da. Weil wir damals, als wir es abgetrennt haben, gestorben wären, wenn wir es nicht getan hätten.
Ja, man fühlt es in dem Vertrauen, dass man es jetzt halt fühlen kann, dass es jetzt nicht tödlich ist. Weil jetzt ist man ja ein Erwachsener und kein Kind.
Ja, und je nachdem, wie tief die Traumalast ist, geht das so oder eben auch nicht mal ebenso. Kommt immer darauf an, wie schwer die darunter liegende Last ist. Ja, also was für ein Gepäck man da mit sich trägt. Also unsere Generation, die haben zum Beispiel bis 1978 wurden Babys ohne Narkose operiert. Ich habe Klienten, denen das passiert ist, die haben eine Traumalast, die ist gewaltig. Ja, da ist die Abspaltung ganz, ganz, ganz hoch. Oder wenn ein frühes kindlicher sexueller Missbrauch da ist, da ist eine ganz, ganz hohe Traumalast, eine ganz hohe Abspaltung mit einer ganz riesen Ambivalenz. Und die, wenn das nicht auch nur annähernd bearbeitet ist, die kommen da gar nicht drüber. Das funktioniert nicht. Ja, da ist einfach die Psyche so stark involviert und gestört, dass das nicht verfügbar ist.
Und du bietest praktisch auch Traumatherapie an.
Ja, klar. Und wir sind, wie gesagt, wir sind eine durchtraumatisierte Gesellschaft und die wenigsten können fühlen. Also die wenigsten sind so im Kontakt, dass sie wissen, dass sie auseinanderhalten können, wann bin ich mit traumainduzierten Gefühlen zugange. Ja, also das heißt, ich glaube, ich kann das, ich muss das jetzt abwehren, weil sonst könnte ich nicht überleben. Und wann habe ich authentische Gefühle, die mir einfach sagen, hier ist gerade was nicht in Ordnung. Also das will ja unterschieden werden. Ich muss diese beiden Ebenen unterscheiden können. Oder wann will einfach nur mal Dampf abgelassen werden, einmal auf den Block gehauen werden und entladen werden? Also diese drei Ebenen, alleine die zu unterscheiden, ist gar nicht so einfach. Weil wenn ich alles wegmeditiere, dann geht da unten irgendwann mal ein Dampfdrucktopf hoch. Das bringt auf Dauer nicht jedem was. Vielleicht funktioniert es bei einem oder anderen, aber also alleine das zu unterscheiden, ist ein Training.
Ja, und was heißt wegmeditieren? Wie funktioniert das?
Ich gehe in die Stille, alles runter meditieren. Ich kann alles wegdrücken. Man kann Gefühle wegdrücken. Gerade Traumagefühle kann man wegdrücken. Mache ich doch schon mein ganzes Leben. Also das ist nicht schwierig. Das geht ja
Ja,
dann einfach nur in die Gewohnheit, das einfach weiter wieder wegzudrücken.
das Wegdrücken passiert aber durch Gedanken und nicht durch Stille. Wenn Stille da ist, dann kann was hochkommen.
Wenn ich das will, ja. Wenn ich das nicht will, kann ich das unten halten. Das ist kontrollierbar. Wenn ich mich in der Stille hingebe und wirklich gucke, was geschieht, also wenn ich ein echtes Vipassana mache und wirklich schaue, was kommt, dann kann sich das alles offenbaren. Aber wie jemand das dann in sich anwendet, ich glaube, das ist sehr individuell.
Würdest du sagen, alles, was kommt, ist auch irgendwie verdaubar oder handelbar oder kann das auch mal zu viel sein und dann zu einer stärkeren Traumatisierung noch führen?
Also die Traumati also die Psyche, ja. Wenn ein Trauma geschieht und ich nehme, also auch als Erwachsener kann man ja traumatisieren. Also was ich Soldaten oder so, die kommen ja teilweise hochtraumatisiert zurück. Also es sind ja nicht nur frühkindliche Traumatisierungen. Und wenn jetzt etwas Schlimmes passiert und direkt danach ist jemand da, der einen auffängt. Ja, der da ist, wo man sich ausweinen kann, der einen hält oder die einen hält und wo wirklich eine Akzeptanz da ist vom Außen, dass es so gewesen ist, wie es ist und das da sein darf, dann heilt die Psyche von allein. Das kriegt die hin. Wenn ich aber alleingelassen bin damit, dann spaltet es ab. Das heißt, wenn ich einen Raum vor mir selber entwickle, dass ich, Ellen, mich mit dem, was ich erlebe, nicht mehr alleine lasse, und das geht. Das heißt, ich im Hier und Jetzt kann mir eine bedingungslos liebende Instanz werden für das, was früher gewesen ist. Und dann bin ich quasi meine Begleitung, meine inneren Eltern, mein liebendes Hier und Jetzt, ich, was das beherbergt, was mir passiert ist. Damit heilt sich Trauma. Also ein Satz zum Beispiel, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Und damit bilde ich eine Hier- und Jetzt-Instanz, die dem von damals begegnet. liebend, zugewandt. Und in dem Raum kann es heilen. Also ich bin mir quasi das, was ich damals nicht hatte. Und das kann man lernen.
Spart man sich den Therapeuten?
Jein, die Tücke ist wie immer im Detail. Der blinde Fleck wird meistens nicht gesehen. Das heißt, man denkt, es geht darum, aber das, worum es geht, ist schon da und das wird nicht wahrgenommen und dann wird es übersprungen. Und dafür hilft dann ein wahrnehmender Therapeut oder wahrnehmender Freund, der merkt, nee, warte mal, da fühle ich das Nein oder da fühle ich die Energie, die da drauf sitzt. Also da fühle ich die Ladung. Ohne Spiegel ist immer schwierig. Also meine Mutter, die wollte mal eine Aufstellung machen, damals noch beim Hellinger. Und hat sich lange mit beschäftigt und Videos gekauft und tralala und das ist ganz lange her. Und dann meinte sie irgendwann, nö, sie muss das nicht mehr machen. Sie hat die Aufstellung schon bei sich im Kopf gemacht. Sie wüsste Bescheid. Das geht nicht. Ja, also wenn da nicht der Außenspiegel ist und die außen wahrnehmenden Wesen im Innenraum, kann man sich alles zurechtbasteln. Das heißt also, wenn ich da nicht einen Gegenüber habe, du sagtest ja, wenn man das erzählt, ja, wenn man das teilt, wenn da kein Gegenüber ist, dann kann ich mir da ganz viel zurechtfummeln. Und wenn ich nicht geübt bin, um meine eigenen Selbstlügen aufzudecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, hoch. Also bis ins Detail funktioniert. Ne, so ein Werkzeug, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war, funktioniert oft. Aber es funktioniert nicht immer, weil manchmal geht's um was anderes. Ne, es geht ja nicht nur um das innere Kind, es geht auch um die abgespaltenen Macht- und Kraftanteile. Es geht um die Ebenen, mit denen ich das generiere. Also wer hat einen Nutzen davon, dass ich leide? Das Kind mit Sicherheit nicht, aber es gibt Energien, die haben einen Nutzen. Und da erstmal dahinter zu kommen, so, was laufen da eigentlich für Programme? Was mache ich da eigentlich mit mir? Ja, was geschieht da dauernd? Also das ohne Gegenüber, was gut gucken kann, ist schwierig. Also ich hätte es nicht ohne Gegenüber geschafft. Ich wär da meinen eigenen Illusionen zu sehr aufgesessen. Gibt es schon irgendwelche Fragen? Oder hören die alle brav nur zu?
Die meisten hören brav zu, aber es gibt einen Kommentar von Michaela. Guten Abend zusammen, jetzt schon wunderbar.
Oh, danke.
Und Harry fragt, Huhu Ellen, was und wo ist das von dir selbst?
Das ist wo jetzt so ist formuliert. Das von mir selbst?
Was und wo ist das von dir selbst?
Ich versuche mal den zu fühlen, um herauszufinden, was er genau meint, weil das kann man so unterschiedlich interpretieren. Was von mir selbst?
Also es,
wo
es
ist,
ging's um
er wollte
das
wissen,
Selbst.
Wo ist mein Selbst?
So würde ich es auch verstehen. Vielleicht meint er, wo und was ist das Selbst von dir?
Okay, damit kann ich was anfangen. Also ich erlebe, wenn ich mich auf das konzentriere, was sich durch mich erlebt. Und wenn ich da Fahrstuhl nach hinten fahre, dann lande ich in einen non-dualen Raum. Und gleichzeitig, dass dieses Non-Duale, das, was sich durch mich erlebt, was hier immer lebendiger wird, da kriege ich, also das, was da immer, das ist immer da, ja. Das ist wie so eine Konstante, die sich durch mich erlebt. Die nenne ich mein Selbst. Und die ist mit dieser Leibhaftigkeit verbunden. Also, was ich so bis jetzt erforscht habe, ist, dass in der fünften Herzkammer wieder so der Anker da ist, Zirbeldrüse quasi dieser Koordinator ist, der eben auch die Daten, die hier unten sind, an das eigene Selbst durchreicht und wieder zurück und die dritten Augen, also das Männliche und hinten das Weibliche, dass die so die Wahrnehmung im Außen mit nach oben durchreichen. Also das ist das, wie ich es wahrnehme. Kann der mit dieser Antwort was anfangen?
Mal gucken, vielleicht kommt ja nochmal ein Nachkommentar.
Es ist sehr schwierig, zu formulieren, weil das Selbst wahrzunehmen ist nicht so schwierig, Aber das so zu formulieren oder das ist halt in seiner Essenz so leer, das ist wirklich schwierig in die Transform, also in das hier runterzubrechen. So quasi dingfest zu machen, weil dies hier ist quasi die Erscheinung. Das kann ich dingfest machen, aber der Raum, wo sich das Potenzial dessen manif, also aus dem das kommt, das ist formlos. Also die Buddhisten sagen, Leerheit ist Form, Form ist Leerheit. Also die Leerheit, die ergießt sich in die Form, aber die Form kann so schlecht auf die Leerheit schließen, auch wenn sie immer da ist.
Harry schreibt, danke Ellen, ich meinte Atman.
Oh, danke. Jetzt müsste ich wissen, was Atman ist. Kann mir das mal jemand? Ich habe das mal gehört, das Wort.
Atman und Brahman, also ich glaube, Gott, ne? Gott, oder? Ich weiß es selbst jetzt auch gar nicht mehr genau.
Also, wenn ich das betrachte wie so eine Pizza, ja, oder so ein Tortenstück. Da müssen wir mal gucken, wie Bilder sind. Also für diesen Raum ist es egal, was für ein Bild man nimmt oder was für ein Konzept man nimmt, es verhakt sich immer. An der Spitze von diesem Pizzastück, von dem Kuchenstück, da ist alles eins. Ja, da gibt es überhaupt keine Trennung. Umso mehr das in die Form geht, umso feiner fisseliert sich das aus, umso größer wird quasi die Oberfläche, umso manifestierender sind die Schwingungen, die aus diesem Eins kommen. Wenn ich also zurückgehe, dann lande ich letztendlich in dem Eins und alles entspringt aus dem Eins. Ja, so wie aus dem Samen, weiß ich, einen Mammutbaum wächst. Und das Blatt ist nicht dasselbe wie der Stamm, aber es stammt alles aus demselben Samen, also alles aus derselben Quelle.
Da ist eine Frage von Visual Beowulf. Was heißt denn ohne Abspaltung gestorben, wenn ohnehin alles eins ist? Und was soll es meinem Selbst spiegeln, wenn ich als Baby mit Traumata oder Misshandlung auf die Welt komme?
Naja, das, was ich erlebe, ist, dass es auch für den erschaffenen Raum, also für den Selbstraum oder für den Seelenraum, schmerzhaft ist, nicht ganz sich hier in dieser Leibhaftigkeit erleben zu können. Also kleine Babys, kleine Kinder, die erleben sich so. Wenn man die beobachtet oder auch Tiere, die sind so komplett sie selbst. Und wenn das in so eine Spaltung geht, das ist ein schmerzhafter Prozess, sowohl für das Kind als auch, ich stehe vor dem Badezimmerspiegel und der ist beschlagen, ich kann mich nicht erkennen. Das ist schade. Letztendlich ist es kein Problem, aber für eine Ebene ist es schade. Und wenn dann immer wieder Leid in einer Dimension dadurch sich manifestiert, dann ist das ein Dilemma. Weil hier in dieser Dimension existiert Leid. Auch wenn es nicht nötig wäre, aber es existiert. Also wenn ich nur auf den Raum gehe, wo es das nicht gibt, und die Ebene, wo das aber erlebt wird, ob das nur eine Illusion ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Wenn ich nur in den Raum gehe, wo es das nicht gibt, und das übergehe, wo es das gibt, dann ist mir das als, sagen wir mal, vielleicht Bodhisattva nicht genug. Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe da irre viel Mitgefühl, selbst wenn es nur eine Illusion ist. Und ich suche Wege, wie kommt man aus dieser Illusion raus? Wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Wie kommt man aus dieser Haltung raus, die immer wieder dieses sich getrennt erleben aufrechterhält und wo es nicht ins wirkliche Einserleben wieder rein kann? Weil ich erlebe unglaublich viele Menschen, die sehr, sehr darunter leiden und die nicht rauskommen. Und vieles versuchen.
Hast du
Also
denn
aus dem Grund.
bestimmte Techniken, also womit du denjenigen so kriegen kannst, weil du hast ja selber gesagt, dass Traumata sehr unterschiedlich sein können und wo man ansetzen kann, weil da musst du ja auch erkennen, auf was derjenige anspricht, ne?
Ja, es ist nicht einfach, die Leute mal alle abzuholen, weil jeder wirklich anders anspricht. Das eine ist dieses, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Das ist ein Werkzeug, wo, wenn ich das Gefühl bin, ich bin verloren, ich bin nichts wert, ich bin das, wo ich aus dem ich bin das hineinkomme in ich habe eine Instanz, die nimmt es wahr. Ich fühle das. Wenn ich das fühle, bin ich das nicht mehr. Und wenn ich das fühle und es vor mir da sein darf, dann kann ich diesen Anteil fragen, wie es ihm damit geht, dass ich den fühle und dass der sich mir offenbaren darf. Und wenn das die Traumata nicht zu schlimm sind, also bei einer wirklichen strukturellen Persönlichkeitsstörung, da kommt das nicht an. Aber bei, sagen wir mal, mehr oder weniger Traumatisierten, aber nicht zu schwer, ja? Die kriegen eine Antwort von dieser Instanz. Also wenn die dann das kleine Kind fragen, wie es ihm damit geht, dass es gefühlt wird und mit seinem Dilemma da sein darf, dann geht dem Kind in mir anders mit mir als vorher. Und wenn es meiner inneren Instanz mit mir anders geht, dann geht es mir auch anders. Das ist einer der Werkzeuge. Ein anderes Werkzeug ist, schau her, Seele, so fühlt sich's an. Ja, schau her, selbst. So fühlt sich das an. Dadurch, wenn dieser Spiegel sehr beschlagen ist, gebe ich quasi Details durch und damit kann mein Selbst was anfangen. Also das funktioniert sogar bei sehr schwer traumatisierten Leuten. Also ich hatte eine, die hat rituellen Missbrauch erlebt und war multipel. Also die war wirklich hochgradig traumatisiert. Da kommt man an die Traumata gar nicht ran. Aber dieses Schau her, Seele, so fühlt sich's an. Da war irgendwann so, da macht sie den Kühlschrank auf und meint sie so, oh, ich erlebe mich da drin. Also da kam richtig die Erkenntnis, das bin ich. Ja, also das ist mein Erleben. Also das funktioniert da. Das hat die 2, 3 Monate gemacht, aber das sackte dann dadurch. Also das sind Werkzeuge, die ich nutze.
Oh, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Was macht das aus, dieses ich erlebe das? Also du sprichst davon, dass die Leute dann zurückkommen quasi in das Ich-Erleben, dass sie selbst das sind, oder? Ich habe das nicht
Dass
ganz
das
verstanden.
Selbst es durch seine Erscheinungsform erlebt. Also wenn ein Mensch sich von seiner Seele getrennt erlebt, ich nehme jetzt mal das Wort Seele und ich habe ja vorhin umschrieben, was ich damit meine. Wenn das Selbst, also wenn die Seele sich nicht in ihrer Erscheinung erkennt, nicht im Spiegelbild erkennt, dann ist alles, wenn aus diesem Raum, wo es sich nicht erkennen kann, weil das so durch die Traumalast ist, wie ein beschlagener Spiegel. Wenn da was durchgereicht wird, das ist dann wie so ein ganz kleiner Punkt im Spiegel, der dann plötzlich blank ist, wo was durchkommt. Damit kann dieser Raum was anfangen und kann sich da drin reflektieren, weil wie will ich mich erkennen, wenn es nichts reflektiert? Ja, also wenn du dich schminken möchtest und der Badezimmerspiegel ist von Duschen völlig dicht, dann ist das mühsam. Ja, du erkennst dich nicht. Wenn aber ein kleines bisschen schon freigerubbelt ist, dann kannst du da schon was wahrnehmen.
Okay.
Und die Diskussion mit dem Spiegel hört auf. Ja, wenn ich erkenne, das ist mein Spiegel, dann muss ich nicht mehr diskutieren, wer sich heute zuerst kämmt. Weil diese Diskussion mit dem Spiegel verliert der vor dem Spiegel immer. Und viele diskutieren mit ihrem Spiegel.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. War nur die
Ja?
Begrifflichkeit, die mir
Ja,
gerade nicht so ganz.
nee, frag nach, weil für mich ist es so selbstverständlich, das so zu formulieren. Und für andere, die wissen erstmal gar nicht, was ich meine.
Viva la Vita fragt: Hallo, liebe Ellen, wenn mir im Außen Dominanz gespiegelt wird, ist das dann ein abgespaltener Machtanteil?
Das könnte sein, dass die eigene Dominanz nicht akzeptiert wird, ja. Also, dass das eigene Bestreben nach Dominanz nicht da sein darf. Also, das Außen spiegelt nicht, wie ich bin, sondern wie ich mit mir bin. Ja, also wenn mir vom Außen Dominanz gespiegelt wird, dann kann man so ein, es gibt so eine Urform vom Ho'oponopono. Und das ist nicht Vergebung, sondern ich erlaube mir in meinem So-Sein so zu sein wie das, was ich im anderen ablehne. Das ist quasi die Urübersetzung. Zumindest hat mir das eine Schamanin so erzählt. Weil ich habe das immer so gemacht und sie meinte, ja, das ist das Original, weil das mit dem Vergeben, das ist immer so ein, da ist die Gefahr des Bypassings sehr hoch. Aber wenn ich mir in meinem So-Sein erlaube, so sein zu dürfen, nicht in der Handlung, sondern im Sein, wie das, was ich im anderen ablehne, dann kriege ich mit, was ich vor mir ablehne. Also wenn mir Dominanz gespiegelt wird, könnte gut sein, dass die eigene Dominanz vor mir selber nicht akzeptiert wird. Das heißt, ich mache vielleicht den Duckmäuser und kriege immer wieder einen drauf, bis ich anerkenne, Moment mal, diese Dominanz hätte ich gerne selber oder das habe ich auch. Also es könnte die Unterdrückung der eigenen Dominanz sein. Kann sie damit was anfangen? Also, dass ne, ich das vor mir selber nicht akzeptiere und es mir dann gespiegelt wird, indem ich das immer wieder erlebe. Also oft ist es sehr paradox. Nicht? Also es ist nicht eins zu eins. Der andere ist dominant, also bin ich falsch in meinem Dominantsein, sondern es kann gut sein, ich erlaube mir meine eigene Dominanz nicht.
Die Yvonne fragt, kommen Babys mit einer Resonanz zu einer Familie zur Welt oder ist das zufällig?
Also meine Forschung ist, dass es unterschiedliche Gründe hat. Das eine kann karmisch sein, was an dem Selbstraum hängt. Also die Babys sind ja erstmal nur, das ist wie das Menschenbaby, das ist wie ein authentisches Opfer, das kriegt es erstmal alles ab, ja. Und das kann, der Selbstraum, dieses Paket kann eben karmisch sein. Es kann eine Lernaufgabe sein, ja, dass ich also diese Erfahrung, die ich da mache, brauche, um nachher das tun zu können, warum ich da runtergekommen bin. Es kann auch eine Überheblichkeit sein, dass wenn das jetzt sehr schlimm war, dass ich unbedingt runter wollte, Gene passen und ich sage, ach, das schaffe ich schon. Also das sind so die drei Hauptaspekte, die ich bis jetzt entdeckt habe. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, aber die habe ich noch nicht so durchgeschmeckt, dass ich sie jetzt hier aufzählen könnte. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum das Selbst Familien wählt. Und dieses, ach, ich schaffe das schon, da oben, wo kein Problem ist, das ist häufig. Ja, dass es einfach unterschätzt wird, wie heftig eine Traumalast eben dann auch in der Psyche drin hängt. Und manchmal ist es auch wirklich karmisch. Also da. Und es ist ein schwieriger Planet. Also wir haben hier eine schwierige Existenzebene. Ja, gerade in der jetzigen Zeit. Das ist richtig. Also dieser doofe Satz, das Leben ist eines der härtesten, finde ich sehr passend.
Also ich frage mich auch immer, warum der Mensch damit gegeißelt ist, das alles mitmachen zu müssen, weil scheinbar ist so ein Trauma ja ein fest installiertes System. Es funktioniert ja in fast jedem Körper sehr effektiv.
So
Irgendwie scheint
ist
es ja so sein zu sollen, ne?
es. Naja, jetzt können wir sehr weit zurückgehen. Also was meine Forschung, also ich sage jetzt immer meine Forschung, weil das ist jetzt nicht irgendwie was erlesen und dann es muss auch nicht stimmen, was ich hier erzähle. Das als geistig erschaffene Wesen ist ja alles erlaubt. Man kann ja alles machen im Kollektiv. Und wenn man alles machen darf, nur weil es geht, macht man halt Dinge, nur weil es geht. Und was oft unterschätzt wird, ist, dass es dennoch in diesen Gesetzen und Prinzipien stattfindet. Das heißt, wenn ich das Prinzip der Polarität missachte und ich mache einfach nur, weil es geht, muss ich mich nicht wundern, dass es eben auch dann einen Gegenpol gibt. Wenn ich das Prinzip der Resonanz ignoriere und ich mache halt alles, was geht, dann schlägt es halt zurück. Also das, was wir dann nachher Karma nennen, Ursache-Wirkungsprinzip. Diese Prinzipien bleiben erhalten, auch wenn alles erlaubt ist zu machen. Und wenn wir jetzt Dinge erschaffen haben, nur weil es geht, dass wir uns von uns selbst trennen und diesen ganzen Zirkus hier veranstalten, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir dann mit dem Zirkus und der entsprechenden Aufarbeitung zu tun haben. Und das geht über Generationen. Also das ist auch wirklich wie ein Gefangen. Also es ist wirklich, da ist man auch drin verfangen. Ich weiß nicht, kennt einige von euch das Buch Es begann in Atlantis? Das ist von einer ehemaligen Reinkarnationstherapeutin und ich glaube, sie war Journalistin. Ist gut geschrieben. Sie selber steht da leider nicht mehr dahinter oder stand zwischendurch mal nicht dahinter, weiß nicht, wie sie jetzt ist. Da beschreibt sie, wie sie als Wesen in Atlantis, ne, ganz erleuchtetes Wesen und noch ganz mal eins und so weiter, wie durch diesen Riss, der da entstand, ins Nein gerumst ist. Nein, das darf nicht geschehen sein und ich interpretiere und das will ich nicht fühlen. Und mit diesem Nein ist sie in die Dualität gerauscht. Das heißt, dieses Nein, es darf nicht so gewesen sein, wie es war, haut mich in die Trennung. Und wenn ich erstmal getrennt bin, muss ich ja gucken, wie komme ich aus diesem Getrenntheitsraum durch das Nein wieder in den Einheitsraum? Und wenn du mich fragst, halt über das Ja, über das Einverstandensein. Und es wiederholt sich so lange dieses Trauma-Nein, bis ich herausgefunden habe, wie ich Schritt für Schritt wieder ins Ja reinkomme. Ja, also wie kriege ich diesen selbst erschaffenen Riss wieder geheilt über die bedingungslose Anerkennung und Annahme, wenn du mich fragst. Also ich merke, dass es bei mir funktioniert und bei vielen, mit denen ich arbeite, auch.
Viva la Vita, zu der Frage mit der Dominanz und Machtanteil schreibt, deine Antwort ist einleuchtend, danke. Und Yvonne, die Frage gestellt hat, ob die Babys mit einer Resonanz zur Familie kommen, schreibt auch, die Antwort ist angekommen, danke.
Ah, gerne.
Und ich muss jetzt mal kurz aufstehen und noch ein Licht anmachen, aber ich lese schon mal die nächste Frage vor. Kannst du ja dann schon beantworten. Mia Ma schreibt, hallo zusammen, hat unterdrückte Wut mit abgespaltenen Machtanteilen zu tun?
Ja. Ups, Moment. Kann man mich noch hören? Prima, danke. Kann man mich noch
Ja.
hören? Danke. Also, abgespaltene Wut. So spontan würde ich ja sagen. Aber abgespaltene Wut kann auch eine Kompensation von Ohnmacht sein.
Also die
Also,
Frage ist, hallo zusammen, hat unterdrückte Wut mit abgespaltenen Machtanteilen zu tun?
so spontan würde ich ja sagen. Ja. Und irgendwie, ich habe das Gefühl so, jetzt wüsste ich gerne das Fallbeispiel. Weil so pauschal ja, und habt aber das Gefühl, da schwingt noch was anderes mit rein. Also wenn ich meine Wut unterdrücke, kann es verschiedene Sachen haben. Es kann zum Beispiel sein, dass ich mir nicht erlaube zu entladen. Das heißt, ich drücke das weg und traue mich nicht, es überhaupt zu entladen. Dann, also wenn ich hier so reinfühle, würde ich sogar bitten, magst du mir die Frage anders formulieren? Weil ich habe das Gefühl, da will noch eine tiefere Antwort und ich kriege sie aber nicht zu fassen. Weil nur ja, nein ist, das ist unbefriedigend.
Dann warten wir mal kurz und ich hätte noch eine
Ja,
Frage.
gerne.
Denkst du, dass körperliche Symptome eine seelische oder geistige Ursache haben? Also, weiß ich, wenn man eine Brille braucht, will man gewisse Dinge nicht sehen oder jetzt nur mal so ganz pauschal?
Also das ist für mich vielschichtig. Dinge nicht sehen wollen und deshalb eine Brille brauchen, findet oft statt. Also ich habe hier eine Brille und weiß, warum ich was nicht sehen wollte. Und wenn dann natürlich der Körper über Jahrzehnte gewohnt ist, diese Fehlsichtigkeit zu haben und eben über eine Brille das korrigiert ist, dann ist es auch wie eingefleischt. Also es ist nicht mal eben nur durch die Traumalösung, dann braucht man keine Brille mehr. Einfach weil der Körper eine Gewohnheit hat. Ganz oft hängt ein Trauma dazwischen, dass man was nicht sehen möchte. Das kann bis zur Erblindung führen. Aber ich hab eine Klientin oder Schülerin, die ist spät erblindet und die hat einen rituellen Missbrauch erlebt und wollte das nicht sehen, was sie gesehen hat. Und die ist später dann erblindet. Und das ist halt nicht reversibel, weil ein Augapfel fehlt und so. Na, und das andere so sehr operiert ist, dass ich das auch nicht wieder regulieren kann. Aber ja, das findet statt. Und dann gleichzeitig viele Körpersymptome können eben konfliktaktiv, konfliktgelöst sein. Also neue Medizin, das macht für mich da auch ganz viel Sinn. Also ich würde viele Dinge nicht pauschal einfach so beantworten, weil ich würde gucken, ist es konfliktaktiv, ist es eine Konfliktkompensation oder ist es konfliktgelöst? Also für mich gibt es da drei Ebenen. Nicht nur zwei. In der neuen Medizin hat man eher zwei und für mich sind es drei. Aber ich würde sagen, der Körper ist, der lügt nie und er ist ein Spiegel meiner Seele und er sagt mir eigentlich, was los ist. Und wenn ich das knacke, dann braucht er das nicht mehr. Bei den meisten Dingen wird es funktionieren. Es wird auch Punkte geben, wo es nicht funktioniert. Also wo es wirklich darum geht, nicht mit dem haben zu wollen, dass es ist, wie es ist, und nicht, es muss sich halt verändern, damit ich mich damit haben kann, sondern wirklich ins Einverstanden zu sein, dass es so sein darf, wie es ist, egal ob sich's verändert oder nicht.
Ja, wie der Ramana, ne? Der ist ja eigentlich auch an seiner Krankheit dann verstorben. Obwohl man hätte meinen können, dass er ja vielleicht Techniken gehabt hätte, um das zu ändern.
Ja, und warum darf man nicht sterben, ja? Es ist halt auch, wenn das geistige Anbindung ans Bewusstsein so dominant ist, dann ist diese Leibhaftigkeit zwar sehr kostbar, aber nicht das Einzige, was ich habe. Ich nehme mich ja mit. Ich habe jetzt eine Freundin begleitet. Die war schwer krebskrank und die habe ich hier gepflegt. Und das war auch wieder so deutlich zu sehen, wie sie sich mitnimmt. Ja, der Körper zerfällt, aber sie nimmt sich mit. Also es gibt einen Punkt, wo das so unwichtig ist, ob ich jetzt diese Leibhaftigkeit behalte oder ob ich rübergehe. Gleichzeitig ist diese Leibhaftigkeit unglaublich kostbar. Also es geht nicht darum, das zu missachten, aber es gibt auch eine Ebene, wo das wo das so in Ordnung ist. Ja.
Die Sophia fragt: Hallo, was war denn bei dir das, was du nicht sehen wolltest?
Ach so, das wollt ihr echt jetzt wissen? Na gut, ich bin mit 3 vergewaltigt worden und sollte meinen Mund aufmachen und wollte das nicht, hab den zugehalten und dann hat er mir eine gescheuert. Und das wollte ich nicht sehen, was dann passiert ist. Also als ich ein Augentraining gemacht habe und die Brille abnahm, war das das erste Bild, dass ich diese Hand auf meine Backe zog und damit ging der Mund auf und damit war eben das Gerät drin, was ich da nicht reinhaben wollte. Das wollte ich nicht sehen. Also diese Vergewaltigung wollte ich nicht sehen. Und dann war niemand da, mit dem hätte ich das teilen können und ich war damit komplett alleine und dann habe ich es weggedrückt und weggespalten und es nicht mehr gesehen. Und dann brauchte ich eine Brille. Das war bei mir die Geschichte. Und jetzt müsste ich halt sehr viel Augentraining machen und Rücktraining und ich bin eine ziemlich faule Socke und ich habe das schon mal versucht anzufangen und naja, und dann wollte ich halt doch wieder was sehen und habe ich die Brille wieder aufgesetzt. Also ich bin zu faul, um die Brille runter zu trainieren. Es sind 5,75 Dioptrien, das ist schon eine ganze Menge. So 2 Dioptrien runter ist nicht so schwierig, aber 5 ist schon ganz viel. Ich bin davon überzeugt, dass es geht, aber ich bin zu faul.
Ja, bei mir genauso. Es ist jetzt gerade keine Frage, denn stelle ich, wenn es dir recht ist, eine persönliche Frage, also
Gerne.
die mich betrifft. Ich habe dieses Hashimoto, das ist diese entzündete Schilddrüse, und habe eine krasse Schilddrüsenunterfunktion. Und ich habe jetzt festgestellt, deswegen habe ich auch gerade gefragt, dass eben das doch einen physikalischen Grund hat, dass ich immer müde bin und nicht fröhlich bin, um es jetzt mal so auszudrücken.
Ja.
Das kommt eben von der Schilddrüse hauptsächlich, ne? Aber ist dahinter vielleicht doch noch irgendwas Tieferes, was man jetzt mal eben schnell so in den Raum werfen könnte, ohne dass wir jetzt.
Wir können es ausprobieren, wenn du magst. Wenn du magst, arbeite ich jetzt mit dir und du sagst Bescheid, wenn es dir zu nah geht.
Wir können mal
Einverstanden?
gucken, wie weit es geht, ja, genau.
Gut. So. Wenn es da sein darf, dass die Schilddrüse zu wenig arbeitet und du immer traurig und immer müde bist, also immer niedergeschlagen bist. Ja, also das ist ja einfach, der Stoffwechsel ist einfach immer zu weit unten. So, das darf da sein. Und jetzt ist meine Frage, und was macht es mit dir, dass es ist, wie es ist? Und was wäre, wenn es so bleiben darf? Also, was macht es mit dir, wenn es so ist, wie es ist, und es dürfte sogar so bleiben? Was löst es für Gefühle aus?
Ja, eigentlich macht es mich traurig.
Okay, jetzt darf diese Traurigkeit da sein. Und du kannst mal gucken. Wie lange hast du die schon? Woher kennst du die? Genau diese Traurigkeit.
Oha.
Wie alt bist du da?
Das kann ich jetzt gar nicht auf die Schnelle beantworten.
Lass dir ein bisschen Zeit, fühl mal rein. Ja, genau da. Die ist nicht ganz klein. Aber das ist nicht die, wie heißt du nochmal, Corinna, ne?
Corinna.
Das ist nicht Corinna von heute. Die ist jünger. Und die darf jetzt traurig sein und du gehst sie fühlen. Die jüngere Corinna, also wenn ich da so hingucke, die ist so 4, 5 in dem Dreh, ja. Die ist nicht winzig klein, aber sie ist auch noch nicht in der Schule. Also sie kann schon laufen, sie kann reden, das ist eine kleine süße Maus. Und die ist unglaublich traurig. Und jetzt fühlt die hier und jetzt Corinna die Traurigkeit von der Kleinen, wissend, du fühlst die Kleine. Da ist was passiert, was sie echt traurig gemacht hat. Und was sie so niedergeschlagen hat, was so ihren Lebensdampf rausgenommen hat, hat ihr richtig den Stecker gezogen. So, und jetzt darf sie dir diese Trauer erzählen und dieses Niedergeschlagene. Also alle Symptome, die quasi jetzt ausgelöst werden durch diese Schilddrüse, die nicht richtig funktioniert, sind letztendlich das, was sie damals gefühlt hat.
Also ich merke, dass es arbeitet. Kommt was auf und ich möchte jetzt aber nicht weitergehen, aber ich nehme das auf jeden Fall mit als Impuls. Aber
Du
kommt
brauchst
was
jetzt
auf
nicht weiter. Gut,
im Bauch,
wir gehen nicht weiter,
Bauchbrustraum.
aber
Nee,
ich sag dir theoretisch noch, was du dann machen kannst, ja?
Ja.
Das heißt, und jetzt bleibe ich in der Theorie und ich gehe nicht weiter in dein System. Die Kleine, die dir das erzählt, der machst du deutlich, ich bin da und fühl dich. Und ja, das, was du mir da erzählt, stimmt, das war so. Und ich fühl dich. Und es war für dich noch viel schlimmer, das sagst du der Kleinen. Und dann fragst du der Kleinen, wie es ihr damit geht, dass du sie wahrnimmst, dass du anerkennst, wie es für sie damals war, weil sie erzählt es dir ja bis heute. Ja? Und dann guckst du, wie es ihr damit geht. Es geht nicht darum, lange in den Gefühlen rumzuweiden, sondern es geht darum, dass du dir begegnest.
Ja. Ja, es ist hochspannend. Also ich merke, da öffnet sich sehr schnell was, ne? Aber ich möchte das jetzt nicht im öffentlichen Raum so machen. Aber ansonsten bin ich da, habe ich da direkt was gespürt. Das ist ein guter Ansatz, ja, weil ich bin ja schon ewig dran an dem
Also
Thema,
kannst
ja.
dich gerne bei mir melden.
Danke.
Ne? So, ich arbeite
Ah,
damit. Gut.
dachte ich mir gerade fast.
Ja.
So, jetzt steht noch was im Chat. Mia Ma schreibt, schwere frühkindliche Verletzung ohne Trost, wo die Schotten zur Außenwelt dicht gemacht wurden. Im Rückblick hat sich eine Verachtung zur Welt, in Klammern Menschen, eingestellt. Vielleicht war das auf mich bezogen, weiß ich jetzt nicht.
Weiß ich nicht. Das passiert halt erstmal. Das passiert ganz vielen, weil wenn damals keiner da war, dann sind die anderen doof und das kann richtig dann so als Glaubenssatz sich manifestieren. Kann richtig sich so reinfräsen. Und solange niemand da ist, bleibt dieser Satz. Es gibt noch so eine echt tückische Geschichte, also so eine Tücke. Damals hätten wir es im Außen gebraucht. Jetzt, wenn man es versucht, übers Außen zu kriegen, kriegt man eigentlich immer nur, wie es damals war. Sonst heißt, man kriegt es nicht. Das einzige Wesen, was mir jetzt das geben kann, was ich damals gebraucht hätte, ist immer ich mir. Das heißt, immer dieses Paradox. Das heißt, wenn ich mich damit nicht haben will, weil ich, dieses Hier und Jetzt Ich, ist quasi das Außen für das Erlebte von früher. Ja, also es bringt nichts, wenn ich das Außen manipuliere, dass es mir das gibt. Das ist ein Fass ohne Boden, das fällt da immer durch. Aber wenn ich mich damit gelernt habe, damit anzunehmen, dann bin ich das Außen für mein, was ich früher erlebt habe. Und das funktioniert. Und dann bin ich nicht mehr vor mir alleine. Das heißt, ich werde nie wieder mich alleine erleben. Sondern dann fühle ich mich alleins. Mit mir. Ja, und dann hört die Trennung auch ich zu meinem früheren auf. Also das ist auch eine Ebene, wo ich wieder eins werde. Obwohl ich bewusst erstmal zwei werde. Ja, hier und jetzt, was mir begegnet. Und dann werde ich eine Einheit, eine liebende, mir selbst gegenüber verbindliche Einheit. Kann sie damit was anfangen?
Steht gerade nichts.
Okay.
Mich würde interessieren, wie kommst du denn selber zurecht mit diesen Geschichten, die, also dieser rituelle Missbrauch zum Beispiel, das ist ja ein Horror eigentlich, ne? Wie kommst du selbst damit zurecht? Kannst du das abstreifen,
Nein,
wenn du
es darf
dann.
da sein. Ich gehe ins Mitgefühl, mit neues Wort Gefühl. Es darf mich erwischen. Es darf mich triggern. Es darf mich umhauen. Und wenn das wirklich da sein darf, dann komme ich mit neues Wort Gefühl. Also dann bin ich mitfühlend, aber nicht mitleidend. Weil ich habe sehr schwer traumatisierte Leute. Also die, wenn man eine Frau im Arm hat, die einen rituellen Missbrauch erlebt hat, da ist echt Dampf drauf. Und das Fühlen ist wirklich Fühlen. Mein Gott, ich kann noch heulen, wenn's weh tut, ja? Ich weine mit den Leuten zusammen. Einfach, weil es so weh tut. Und wenn es wirklich da sein darf, und wenn ich mich wirklich mit dem Schmerz will, er hört wieder auf. Der bleibt nicht. Das ist wie, das geht so einmal durch, wie durch einen Filter oder wie durch eine liebende Instanz. Und dahinter bewegt es sich, dahinter verändert es sich, dahinter kommt es in die Annahme und dahinter kommt es in die Heilung. Also ich schotte mich gar nicht ab, nein. Mich haut aber auch nicht mehr so viel um. Ja. So mittlerweile, früher hat es mich halt auch weggemäht. Und wenn es wirklich da sein darf, macht es macht sehr stabil. Manchmal denke ich so, bin ich jetzt ungefühlt und dann merke ich so, nee, 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 ich krieg alles mit. Nur es haut nicht mehr weg, weil es da sein darf. Das Nicht-Dasein dürfen haut weg. Das Dasein dürfen, die Akzeptanz macht total stabil. Es ist halt nur ein Weg, bis Akzeptanz wirklich da ist, also gefühlt da ist. Nicht nur, ja, es darf da sein, sondern ja, es darf mich umhauen und darf da sein. Und wenn man richtig in diese Tiefen reingeht, ach, ein halbes Jahr Niedergeschlagenheit kann das schon kosten. War ja jetzt auch mit diesem ganzen Corona-Blödsinn und so. Also das wirklich zu fühlen, tut erstmal weh. Ne? Das ist richtig schmerzhaft. Also dann auch so mit der Familie keinen Kontakt mehr richtig zu haben und mit denen nichts mehr anfangen zu können. Das ist Aua. Aber es hört doch wieder auf. Und dann weiß man, okay, das ist halt nichts so. Ich kann mich halt über das Thema unterhalten und das, aber das kann halt nichts machen und dann ist halt gut, selbst wenn es die eigenen Kinder sind. Es tut eine Weile weh. Und dann hört es
Also
auf.
ich frage mich manchmal, wie man das, weil man sich ja auch so getriggert fühlt, gerade wenn man selber Kinder hat. Ne? Ich habe auch ein Kind und seitdem empfinde ich viele Sachen viel stärker und ich will das nicht. Also ich wünschte, ich würde es nicht so empfinden müssen, alles. Ne? Wenn ich jetzt was höre, was du da gerade eingeworfen hast, dann geht es bei mir gleich los. Ich möchte eigentlich gar nicht so in diese Energie rein, aber die schwappt dann automatisch rüber. Ne?
Naja, und wenn die durch mich durchschwappen darf, also die Energie darf mich erwischen, die darf durch mich durch und sie kriegt eine bedingungslose Anerkennung und ein bedingungsloses Ja. Ich entscheide nicht, welche Energien sind, ja, sondern sie dürfen mich erreichen und alles, was es mit mir macht, darf mich erreichen und ich will mich damit haben. Und dahinter entsteht wirklich ein liebender, stabiler Selbstraum, der das halten kann. Also mein Sohn ist halt der Spritze der Tumore, ja. So, das will da sein dürfen, aber geheult wird erst, wenn er nicht mehr da ist. Ja, und ja, es ist ja, wie es ist. Gestern ist ein Bekannter irgendwie ertrunken. Ja, das tut weh. Meine Freundin, die ist eng mit dem befreundet gewesen, die ist so abgeschmiert und es darf da sein. Und dann wird halt geschrien und geweint. Ich bin mir da nicht zu schade für, dass es dann ist, wie es ist. Und dann wird es durchgefühlt. Es wird durchgeweint. Es wird sich durcherschüttert. Ist ja so. Und es geht wieder weg. Es hört auch wieder auf, wenn es da sein darf. Wenn es nicht da sein darf. Ja, wenn in mir niemand da ist, der mich damit will, dann wird es schwierig. Dann hört es halt auch nicht auf. Dann kommt es immer wieder. Aber wenn es wirklich da sein darf, verändert es sich. Nicht dieses, nee, bloß weg und will damit nichts zu tun haben. Ah, das kostet ganz schön viel Kraft, ja. Und dieses nicht das haben wollen. Ich will das nicht haben. Da ist eine Verneinung. Es darf nicht so sein, wie es ist und schon gar nicht bei mir. Das inszeniert, dass es früher oder später mich doch erwischt. Huch, was ist denn da für ein lustiges? Plop, 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 plop. Wir haben einen Hubschrauber am Sinn.
Ich höre auch schon Rauschen. Vielleicht kommt das von meinem Mikro. Ich mach's gleich wieder aus.
Okay.
Die Myanmar, die die Frage gestellt hat, schwere frühkindliche Verletzung ohne Trost, schreibt, weil du ja gefragt hast, ob die Antwort angekommen ist, die Liebe selbst, die liebevolle Selbstbegleitung. Ja, danke.
Ja. Ja, also das Hier und Jetzt, was ich bewusst ist, ich fühle die Kleine. Und dann in die Rückkopplung geht. Ja, wie geht's der Kleinen damit, dass ich sie fühle? Also dieser Kontakt von mir zu meinem Kind, von mir zu dem, was ich erlebt habe. Mein Kind ist ja das, habe ich ja erlebt. Also dieses Mitgefühl, Mitgefühl, ne? Nicht mit Leiden und nicht das Sein, aber dieses, wow, ja, das war so und vielleicht noch viel schlimmer. Das sorgt dafür, dass mein inneres Kind sich von mir erhört fühlt. Und mir kann es sagen. Und dann bin ich die Außenstelle. Das, was es damals gebraucht hätte. Es gibt einen Buchtitel, das heißt, glaube ich, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Und ich kann im Nachhinein mir eine glückliche Kindheit geben, indem ich mich will mit dem, wie es war. Na, ich bastel nicht Glugluglugla oder Zuckerguss da drauf, sondern ich nehme mich mit dem, wie es war. Und dadurch wird mein Kind in mir glücklich und dann heilt es. Man weiß die Geschichte dann noch, aber es ist dann nur noch eine hohle Geschichte. Ja, für mich ist dies, was ich erlebt habe, das ist eine Geschichte. Ich kann mich an die Gefühle erinnern und es hat mich auch sehr lange sehr, sehr tief beschäftigt. Aber jetzt hat es eben keine Ladung mehr. Wohl habe ich Mitgefühl mit dem, was ich erlebt habe. Ja, ich versuche es auch so zu erzählen, dass mein Mitgefühl, also dass ich das Mitgefühl erzähle, damit es nicht so nur so eine runtergeleierte Nummer ist. Das bin ich mir irgendwie wert.
Liesel schreibt einen Kommentar, wenn in mir niemand da ist, der das will. Tausend Dank.
Wenn in mir niemand da ist, der das will, dann ist halt niemand da, der das will. Aber ich weiß nicht, was sie mir damit sagen will. Ne, wenn keiner da ist, der das will, jetzt weiß ich nicht, auf was sich das bezieht. Also der das fühlen will oder der das erlebt haben will oder so, ich weiß nicht genau, was sie mit das meint. Also wenn keiner da ist, der das fühlen will, dann macht es nichts, es sei denn, das Leben wirft einem das permanent vor die Füße und man will, dass dieser Kreislauf aufhört. Dann wird es Zeit, mal hinzugucken. Aber solange das gut geht, kann man das so machen.
Der Gerhard fragt, hallo liebe Ellen, Trauma sitzt ja, soweit ich weiß, im Körper. Ist da die Therapie über Zoom ratsam oder ist es nicht besser, live Körperarbeit zu machen?
Beides geht. Körperarbeit ist wunderbar. Und wenn ich via Zoom Werkzeuge vermittle, wie man sich selbst annehmen kann, dann ist es auch hilfreich. Also viele können mit dem sich damit haben wollen, viel anfangen. Und eine Körperarbeit oder eine Körpertherapie ist total hilfreich. Warum nicht? Aber es gibt viele Wege. Auch, also es sitzt im Emotionalkörper. Also das ist in den Körperzellen verankert und es sitzt im Emotionalkörper. Und den Emotionalkörper, den kann ich per Zoom erreichen. Also so wie ich dich eben, Corinna, auch erreicht habe. Ja, da habe ich ja deine Zellen erreicht. Und so erreiche ich halt den Emotionalkörper. Ich muss also nicht ausschließlich den physischen Körper dafür nehmen. Aber das ist hilfreich. Ich benutze den physischen Körper selten, habe das früher sehr viel gemacht über Atemmassagen, was sehr wirkungsvoll ist. Im Augenblick nehme ich eher diese Emotionalkörperaufstellung, also dass über den Emotionalkörper wahrgenommen wird. Das ist eine andere Form von Körperarbeit.
Sophia schreibt, danke dir für deine Offenheit. Da war auch Mitgefühl, als du deine Geschichte geteilt hast.
Danke. Was ich im Augenblick wahrnehme, ist, ich kriege ja so ein bisschen das Feld mit, ist, dass da sich was verändert hat in der Fühlbarkeit. Es wird nahbarer. Also das ganze Feld wird für mich fühlbarer. Ich spüre das an so einer Berührtheit und auch einer leichten Unsicherheit. Also nicht, ich bin jetzt nicht unsicher hier in dem Kontext, aber da ist so eine Berührbarkeit und auch so eine Fragilität und die ist ganz schön. Auch so eine Unsicherheit, aber nicht im Destruktiven, sondern so fragil. Also ich finde es schön. Berührbar. Es ist ein jetzt für mich viel weicheres Feld als vorhin. Auch offenbarender. Ich merke auch, dass viele Dinge sich von mir offenbaren. Einfach so vom Feeling her. Gar nicht so sehr, was ich erzähle, sondern ich glaube, was so durch mich durchschwingt. Es ist gerade sehr offenbarend. Ich finde es ganz schön. Und der stille Raum ist sehr präsent. Es ist ganz viel Stille. Und der Raum fühlt sich verletzbar und fragil an. Und kleine Kinder sind halt verletzbar. Die schützen sich nicht. Und das macht es total schön, mit ihnen zusammen zu sein. Also so Babys, ne? Die sind so fragil und verletzbar und dabei so geöffnet. Und ich finde das immer ganz, ganz schön, wenn sich nicht geschützt wird. Und wenn die Resonanz wirklich liebend ist mit sich, dann braucht man sich nicht mehr schützen, weil es keinen Grund mehr gibt, angegriffen zu werden. Wenn ich mich wirklich will, wie ich bin und mich nicht mehr unbewusst angreife, dann braucht es das Außen nicht mehr zu tun. Und wenn es dennoch geschieht und ich bei mir bin und mich damit haben will, dann hat es nicht annähernd die Verletzungsmacht oder Kraft, wie wenn ich mich davor versuche zu schützen. Was jetzt nicht heißt, dass ich die ganze Zeit nackt durch die Gegend laufe. Aber in geschützten Räumen ist es schön, fühlbar zu sein. Und meine Erfahrung ist, dass die wirklich spirituellen Räume sich in dieser Fühlbarkeit öffnen. Also ich kenne Räume, wo Gedanke, Gefühl und Wort ein und dasselbe ist. Es gibt Dimensionen, da ist da überhaupt kein Unterschied. Hier unten ist da ein Unterschied. Weiter oben nicht. Auch jenseits der Zeit, jenseits des Raums. Rein vom Feeling her scheint sich gerade sehr viel bei vielen auch zu bewegen. Also der Raum ist ganz weich und schwingend. Und da ist auch viel, aber es schwingt, es arbeitet. Ist ganz schön. Ja, gibt es noch eine Frage? Wir haben noch 10 Minuten. Nutzt es.
Gerhard schreibt vielen Dank und Liesel schickt ein Herzchen.
Dankeschön. Also meine Erfahrung ist, dass wenn man sich wirklich auf diese ganzen Dunkelheit, die verdrängt worden ist, wieder einlässt, es ist wie so ein Tanz auf dem Seil. Man kann rechts runterfallen, links auch. Das eine ist, man hält sich halt so von den Gefühlen weg, dass man gar nicht viel mitbekommt und stabilisiert sich da. Und das andere ist, man ersäuft in seinen Gefühlen. Auf dem Seil zu balancieren, ist ein völlig anderer Aggregatzustand. Und es geht nicht darum, in den Gefühlen und in der alten Geschichte zu ersaufen. Ich gehe auch nicht zu meinen Gefühlen, ich gehe auch nicht zu meinem Kind, sondern das, was zu mir kommt, darf da sein. Ja, also ich gehe nicht bohren, sondern wenn was zu einem kommt, dann frage ich, woher kennst du das? Weil es ist ja zu mir gekommen. Aber ich gehe nicht die ganze Zeit graben in irgendwelchen Katakomben von alten Schmerz, sondern ich warte, bis es zu mir kommt. Aber dann will die Adresse zugeordnet werden, wie alt ich da bin und was das ist, damit ich mich abholen kann. Ja, es geht nicht darum, fühlen des Fühlens willen und da drin rumzugraben und noch eine Runde und nochmal die Hand auf die Herdplatte und nochmal, das ist überhaupt nicht gemeint. Aber das, was kommt, möchte angenommen, wahrgenommen, mich damit geliebt werden und dann kann es sich verändern. Und wenn ich das absichtslos tue, was es braucht, es wird sich verändern, auch wenn ich es nicht bedingen kann. Also wenn ich es nicht bedingen schon, aber nicht entscheiden kann. Also mit diesem, dass ich mich damit haben will, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es verändert, eigentlich fast auf 100%. Nur wenn ich das mit der Absicht mache, dann will ich ja schon wieder was nicht haben. Damit bin ich nicht in der bedingungslosen, absichtslosen Annahme. Also ich glaube, man kann ein bisschen verstehen, was ich hier meine. Und es ist eine Haltung und diese Haltung, die kann man sehr wohl üben. Und zwar üben in Form, dass man das immer wieder erfährt, wie es nicht funktioniert, bis man also auch merkt so, ach so, jetzt ist es da, ja, jetzt schwingt es, okay. Und am Anfang ist es dann, es kommt und weg ist es. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es halt sich immer stabiler ein, ja, das hielt sich immer mehr von alleine, ohne dass ich mich anstrengen muss. Also so habe ich es halt erlebt. Und ich übe es jetzt seit 30 Jahren, mich mit dem haben zu wollen. Es war ein langer Weg und ich war die ersten 10 Jahre unglaublich begriffsstutzig. Ich habe nichts verstanden. Ich habe es nicht geschnallt. Mit der gleichen Vehemenz, wie ich jetzt den Weg gehe, bin ich dagegen angerauscht. Also es hat echt gedauert. Aber irgendwann, wenn es dreht, dann dreht es halt. Und dann habe ich immer weiter geforscht und habe gemerkt, nee, es funktioniert. Und immer wenn es nicht funktioniert hat, war ich in Panik, weil ich dachte, oh Gott, was habe ich den Leuten beigebracht? Und dann hat es aber irgendwann doch wieder Klick gemacht und dann merkte ich, ah ja, nee, es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich.
Miamar schreibt, danke für dein Dasein und Wahrnehmen.
Dankeschön. Magst du verraten, wie viele Leute im Chat sind?
Muss ich kurz öffnen, weil ich hab nur den Chat getrennt. Ich sehe die
Ja.
Zuschauer nicht. Moment.
Ach so, du kannst ja die Anwesenheit in der An im Teilnehmer ist die An, wie viele, das steht oben.
Ja, ich habe den Chat abgetrennt, deswegen
Ach
muss ich
so,
gerade mal.
okay, weiß ich noch nicht mal, wie das geht. Ich war nur neugierig.
Achtundsechzig.
Oh, wow. Ja, schön,
Ich glaube, es
danke.
aktualisiert sich. Nee, es war, ich war, hat sich nochmal aktualisiert. Aktuell doch 68 steht bei mir.
Ja, danke, dass ihr mir zugehört habt. Ja, vom Prinzip her ist es halt sehr einfach. Die Tücke ist im Detail, weil blinder Fleck ist blinder Fleck. Und was ich halt viel übe oder immer wieder meine Wahrnehmung darauf richte, ist, den blinden Fleck selber, den kriege ich ja nicht mit, da ist er blind. Aber das Außen spiegelt mir meine blinden Flecke und das ist so ein bisschen, als würde man dann so seitlich darauf schließen können. Das heißt, wenn an einem Tag mir zweimal dasselbe gespiegelt wird, wo ich das Gefühl habe, es hat nichts mit mir zu tun, dann mache ich mir bewusst, okay, Ellen, hier ist gerade ein Thema, geh mal wahrnehmen, ne? Was passiert denn hier gerade? Ah, schon wieder runtergeschmissen. Ich darf nicht an diesem, bin ich noch da? Ich darf nicht immer an meinen Dings hier rumzippeln. Und wenn ich der Meinung bin, diesmal ist es echt der andere. Diesmal ist wirklich so. Dann weiß ich, okay, Ellen, du bist im Film. Nein, nein, diesmal ist es wirklich der andere. Ellen, du bist im Vollfilm. Nein, diesmal ist es der andere. Dann weiß ich, okay, ich bin im Vollfilm. Ein Teil von mir ist völlig überzeugt davon, dass diesmal das Problem das Außen ist. Ein anderer Teil von mir weiß, ich bin im Vollfilm. Und dieses gleichzeitig, ja, im Vollfilm sein und gewahr sein, ich bin im Vollfilm, ist schon witzig. Ein für den Teil, für den nicht. Für den ist es total, geht gar nicht. Und wenn ich in so einem Prozess bin, weil ich echt getriggert wurde, kommt nicht häufig vor, aber kommt vor, dann spüre ich auch richtig, wie ich so von mir selber getrennt bin. Also ein Teil kriegt noch mit, ich bin im Vollfilm, aber der Teil, der im Vollfilm ist, erlebt sich total getrennt. Und dann ziehe ich mir energetisch ein T-Shirt an. Da steht hinten drauf, bin im Vollfilm außer Betrieb. Und vorne ist verkehrt rum. Ich werde das auch nochmal irgendwie nähen oder sticken oder bedrucken. Vorne kann man so hochhalten. Also verkehrt rum steht es das drauf, dass wenn ich es hochziehe, kann ich lesen, nicht handeln, nur fühlen. Und das mache ich so lange, bis der andere nicht mehr mein Problem ist. Ja, dann merke ich, aha, ich bin wieder bei mir. Das heißt, ich erlaube mir, im Vollfilm zu sein. Ich erlaube mir, so sein zu dürfen, wie das, was ich im anderen echt kacke finde in dem Moment. Und erlaube mir gleichzeitig wahrzunehmen, dass dieser Prozess einfach ist, wie er ist. Und Handlungen sind verboten. Keine SMS, keine, ne, also man kann natürlich schreiben und es danach löschen, das ja, aber keine Handlung im Außen. Und das hat sich sehr bewährt. Weil da muss man seinen Vollfilm nicht unterdrücken. Und es ist schon lustig, was dann mein Ego glaubt, was da jetzt Wahrheit ist. Also es ist schon, das ist kreativ.
Mir hilft das auch manchmal, wenn ich mich in so einer Situation ertappe, wo ich, dann sage ich mir, meine Güte, was die Corinna wieder macht, das würde ich mir nie ausdenken. Interessant, ne? Und da kann man sich so ein bisschen davon distanzieren.
Ja, und es halt weiterlaufen lassen, ne? Also das muss nicht unterdrückt werden. Das sind so Werkzeuge, die ich halt benutze und mir halt auch wirklich die Erlaubnis gebe, das doof zu finden. Und dann in diesem Zusammenhang gibt es noch einen Lieblingswitz von Otto. Der ist nicht nett, aber ich mag den in dem Bereich. Und der ist auch nicht die volle Wahrheit. Kommt ein besoffener Typ zu einer Frau und sagt, du bist ja hässlich. Dann sagt die Frau zu ihm, sie sind ja betrunken. Dann sagt er, ja, morgen bin ich wieder nüchtern, du bist immer noch hässlich. Und wenn mich jemand triggert mit seinem eigenen verletzten Doof, dann solange es mich triggert, bin ich halt betrunken. Das heißt aber nicht, dass der andere nicht das Doof hat. Nur morgen bin ich wieder nüchtern, der hat immer noch sein Doof, aber es stört mich nicht mehr. Ja, also das ist, weil das will ja jeder so sein dürfen, wie er oder sie gerade ist, und ich nutze es halt für mich. Auch das Doof des anderen aus der eigenen Verletzung heraus. Und es ist manchmal gut, einfach zu wissen, okay, die sind doof, aber wenn es mich stört, hat es halt mit mir zu tun. Das muss ich bei mir lösen. Und Sätze wie, das ist deins, du musst mal deine Sachen angucken, es ist tiefer spiritueller Missbrauch. Ja, weil wenn es mich stört, hat es mit mir zu tun, sonst könnte es mich nicht stören. Auch wenn der andere nachweislich doof ist. Aber solange mich das stört und ich glaube, im Außen was machen zu müssen, bin ich halb im Film oder Vollfilm. So sehe ich das. So, wir haben genau 21:30 Uhr.
Ja, vielen Dank, liebe Ellen, für dein Dasein heute und für die Beantwortung der Fragen. Sehr
Herzlich gerne.
interessant. Dankeschön.
Herzlich gerne. Dankeschön. Es gibt auch noch Karten für das, also am kommenden Wochenende, ne, diesen Freitag geht schon los in Hamburg, Altona. Es gibt noch freie Plätze, also noch könnten sich Leute anmelden, wenn sie wollen. Ja, ich danke euch.